Wenn in christlichen Ländern auf die kulturellen Probleme, die vor allem eine islamische Einwanderung mit sich bringt, hingewiesen wird, stehen viele hierzulande vor einem Rätsel. Das liegt oft daran, dass der Islam als wesensverwandte Religion zum Juden- und Christentum wahrgenommen wird. Schließlich glauben alle drei Religionen an einen Gott. Welche Probleme es machen kann, wenn man die drei Religionen, gerade Christentum und Islam, in puncto Gottesbild miteinander gleichsetzt, darüber spreche ich mit Stefan Ulrich. Er ist Magister der katholischen Theologie mit Schwerpunkt Islamkritik. Guten Tag, Herr Ulrich.
Hallo.
Warum ist es für uns heute so wichtig, das Gottesbild gerade des Islam zu betrachten?
Ja, weil wir natürlich ständig mit dem Islam zu tun haben und andererseits dann immer hören, er gehört auch zu den drei monotheistischen Weltreligionen und die glauben ja alle an den gleichen Gott. Da ist Gott einer und er ist barmherzig und allmächtig und wir würden ja alle von Abraham, dem Stammvater, abstammen. Und so, dass das eigentlich kein großer Unterschied ist. Das ist ein bisschen Position von Lessing, von den Aufklärern. Und wenn es Probleme gibt, dann seien das Extremisten, die die Religion falsch ausüben. Ja, das ist so der generelle Tenor.
Worin liegen denn die größten Irrtümer seitens des christlichen Europas in Bezug auf das Gottesbild?
Die liegen darin, dass das Gottesbild in zentralen Punkten vollkommen konträr ist. Es fängt damit an, dass der Islam ganz explizit die heilige Dreifaltigkeit, den heiligen dreieinigen Gott, an den ja die Christen glauben, massiv leugnet, weil er es missversteht als ein Glaube an drei Einzelgötter, sogenannten Tritheismus, ja, weil er die wirkliche Trinität nicht verstanden hat. Mohammed hat er geglaubt, wir beten drei Einzelgötter an. Und das ist eines der drei schlimmsten Lästerungen im Islam. Die zweitschlimmste Lästerung ist das Verständnis über Jesus Christus. Ja, er ist ja für uns Gottes Sohn und damit wesensgleich mit dem Vater, wie es so schön heißt. Das heißt, er ist auch göttlicher Natur. Er ist auch ganz Gott. In ihm zeigt sich Gott ganz. Ja, auch der Vater zeigt sich in ihm. Und das wird vom Islam massiv geleugnet. Es wird als Beigesellung missverstanden, dass wir Allah etwas beigesellen, ja, ein Geschöpf. Und das ist eben eine der schlimmsten Lästerungen, die zweite schlimmste Lästerung, ja, muss man sagen. Und für den Islam ist ja Jesus der Prophet Isa, der einen ganz anderen Auftrag hat, nämlich den Islam zu verkünden. Ja. Und für ihn ist es wirklich eine schwere Lästerung. Und das Dritte ist auch, dass der Heilige Geist natürlich auch geleugnet wird als göttliche Person. Er wird missinterpretiert als der Engel Gabriel, nicht wesensidentisch mit Gott. Und das hat ganz große Folgen auch natürlich für den Glauben. Der Islam hat zum Beispiel keine Sakramente, ja, wie Taufe zum Beispiel, ja, Abendmahl und so, das kennt er alles nicht. Und einfach auch für die ganze Hinwendung zum Nächsten und zur Welt, ja, hat das erhebliche Konsequenzen.
Lassen Sie mich da mal einhaken, denn nicht jeder, der jetzt vielleicht auch zuhört und mittlerweile auch in Europa nicht mehr jeder, ist Christ. Ist aber christlich geprägt, eben durch unsere abendländische Kultur. Und auch für den stellt sich natürlich die Frage, welches Verhalten lässt sich aus all diesen Irrtümern, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, seitens des Islam, seitens der Gläubigen denn ableiten? Welches Verhalten betrifft uns denn tagtäglich?
Ja, das ist eben das. Dadurch, dass dieser Allah, dieser Gott ganz anders gezeichnet wird und durch die Leugnung der heiligen Dreifaltigkeit auch nicht Liebe ist, ja, gerade die Dreifaltigkeit bedeutet, dass Gott Liebe ist, eine Liebesbeziehung von Ewigkeit her. Und das ist dieser Allah nicht. Er muss immer alles kontrollieren. Er kann seine Geschöpfe nicht freigeben. Er kann die Welt nicht frei sein lassen, sondern es muss ihm alles auch politisch konkret unterworfen werden. Und so lautet eben dann der Auftrag an die vermeintlich Rechtgeleiteten, dass nur die Muslime sind, also die nur im Sinne des Korans glauben, eben die ganze Welt zu unterwerfen, beziehungsweise wieder zum Islam zurückzuholen, der der eigentliche Urzustand der Welt wäre. Denn schon Adam und Eva sind zum Beispiel Muslime. Und das ist der ewige Kampfauftrag praktisch an die Muslime, so lange, bis alles dem Islam unterworfen ist und die Scharia weltweit gilt.
Wenn wir in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz in die Polizeiberichte gucken, dann lesen wir von Gruppenvergewaltigungen, dann lesen wir von Messerangriffen oft genug ausgeführt von Jugendlichen, oft genug ausgeführt von Jugendlichen mit muslimischem Hintergrund. Würden Sie sagen, das hat auch mit dem Bild der Moslems in westlichen Ländern zu tun und mit der Fähigkeit, aber auch der Erlaubnis, sich in diesen Ländern so zu benehmen?
Also man muss natürlich immer genau hinschauen und es gibt auch mal den einen oder anderen wirklich geistesgestörten oder psychisch Kranken, der aus wirren Motiven handelt. Aber insgesamt lässt sich schon sagen, dass es ein ziemlich typisches Verhaltensmuster speziell bei Muslimen ist. Und das liegt an der gesamten geistigen Grundhaltung. Und die besagt, so steht es im Koran und auch in der Sunna, in der zweitwichtigsten Schrift des Islams, dass alles, die ganze Welt gehört Allah und ist aber ein Geschenk an den Propheten, an Mohammed und die Umma, ja, also die Muslime. Die Welt ist für die Muslime da. Und da bin ich wieder bei dem, was ich am Anfang sagte. Eigentlich ist alles Islam, die gesamte Schöpfungsordnung, die gesamte Weltordnung. Und eigentlich ist jeder Mensch schon per Geburt Moslem. Adam und Eva waren auch schon Muslime, ja. Und nur fehlgeleitete, wirre Geister haben dann die Menschen abgezogen von diesem Urglauben, von dieser einzig wahren Religion, wie es in Sure 3, Vers 19 heißt, ja, und zu irgendetwas anderem gemacht. Und der Auftrag ist jetzt einfach, alles zurückzuholen zum Islam. So, und wenn man jetzt weiß, dass die ganze Welt ein Geschenk an die Muslime ist, können sie sich auch alles frei nehmen, was sie wollen, gerade von den Ungläubigen, weil die sind außerhalb der Rechtsordnung. Ja? Also das, was wir alles besitzen, können sie einfach, wenn man es jetzt wirklich in Reinkultur betrachtet, nehmen, weil es sowieso ihnen gehört von Allah und wir haben es zu Unrecht, wir haben es ihnen genommen. Ja? Das ist ganz verrückt, aber das glauben viele und das wird auch gepredigt. Ja? Und so können sie sich auch Frauen nehmen, wie sie wollen. Vor allem natürlich auch, wenn sie Ungläubige sind, sie sind außerhalb der Rechtsordnung und die sind für sie freiwillig. Ja? Mhm. Und dass Ungläubige per se ein ständiger Affront an Allah sind, weil sie eben fehlgläubig sind, weil sie Allah beleidigen durch die Beigesellung von Jesus Christus und Maria neben ihm und so, ja, sind sie eigentlich ja, todeswürdig. Sie sind entweder zu töten oder man darf sie unterwerfen, wenn sie mit der islamischen Fremdherrschaft dann einverstanden sind. Da haben sie sogar Schutzstatus. Ja? Hm. Aber danach gibt es nichts mehr. Das sind die zwei Formen, die es eigentlich nur gibt unter dem Islam.
Ich würde mal behaupten, dass nicht jeder Moslem den gleichen missionarischen Eifer oder den gleichen Eifer hat, den Dschihad und die Verbreitung des Islam voranzutreiben. Deswegen mal die Frage, was für unterschiedliche Abstufungen, was für unterschiedliche Sorten und Arten von Dschihad gibt es denn eigentlich?
Es gibt verschiedene Formen des Dschihads. Dschihad heißt ja zunächst nur Anstrengung, Anstrengung auf dem Wege Allahs. Ja? Das heißt also für den Islam. Und da gibt es verschiedene Methoden. Ich sage bloß eines, ja, was auch der sehr bekannte, der Mohammed-Experte schlechthin, Tilman Nagel, sagt. Es gibt einen wichtigen Hadith, also eine Anekdote oder einen Spruch in der Sunna, die besagt, dass es der Prophet Mohammed, der vermeintliche Prophet, seinen Gläubigen freigestellt hat, ob sie den Auftrag, die Welt zu unterwerfen, also das Rechte zu gebieten und das Unrechte zu verbieten, wie es so schön heißt, entweder mit Taten ausführen, mit Worten oder im Herzen. Ja, das heißt also, es können die einen Muslime mithilfe von Terror die Ungläubigen bekämpfen, andere wiederum können versuchen, einfach durch Verkündigung, durch Predigt, die Dawah nennt man das im Islam, versuchen, den Boden zu bereiten für die Islamisierung und Menschenaufnahme bereit zu machen für den Islam, vielleicht sogar für den Islam zu gewinnen. Und andere wiederum, die beten nur dafür. Ja? Die mischen sich nicht ein, die leben ganz normal und treten auch ganz normal auf, beten aber tatsächlich dafür, dass der Islam dieses Land erobern wird. Und man weiß es nicht, man sieht es nicht. Und da ist ganz wichtig der Ausdruck Zakia, Lüge und Täuschung, der vom Islam erlaubt ist und in bestimmten Fällen sogar geboten. Im Falle von Bedrängnis gibt es zwei Stellen im Koran, die das praktisch genehmigen, wonach Ungläubige einfach darüber getäuscht werden dürfen, was die wahren Absichten des Moslems bzw. des Islams eigentlich sind.
Vor 100 Jahren sah es so aus, dass die Großmächte in Europa als Kolonialmächte, vor allem in Nordafrika, waren und dort auch Händel mit der arabischen, muslimischen Bevölkerung hatten. Heute sind die Voraussetzungen ein bisschen anders oder wesentlich anders. Die muslimische Bevölkerung oder weite Teile davon hat sich auf den Weg nach Europa gemacht. Und deswegen lässt es den Schluss zu, dass wir eigentlich eher in einer Situation der Schwäche sind. Was würden Sie sagen, was sind denn so Gegenkonzepte?
Ja, also die wichtigsten Vorschläge, die ich da in meinem Buch auch gemacht habe, sind erst einmal Aufklärung über den Islam, was die Lehre wirklich sagt. Ja, da herrscht ein ganz großes Defizit. Zweitens, natürlich soll man auch in den Dialog treten, aber er darf nicht blauäugig sein. Man muss den Gegner auch etwas herausfordern und konfrontieren mit den wirklich kritischen Dingen ihres Glaubens. Drittens, und das gilt natürlich vor allem für die Kirche und Christen, die Mission wieder aufleben zu lassen, Muslime zu überzeugen davon, dass der wahre Glaube sich im Christentum befindet oder viel bessere oder schönere, ich sage es jetzt mal so neutral, in guter Weise natürlich, ohne Zwang und ohne Streit, aber das müssen wir wieder an die Rand tragen. Viertens brauchen wir natürlich auch, weil der Islam so stark in weltliches Politisches eingreift, brauchen wir auch weltliche Abwehrmaßnahmen. Also, und das muss einfach auch heißen, eine Begrenzung, wenn nicht ein Stopp islamischer Zuwanderung, weil wir sonst diese Dinge vollkommen außer Kontrolle verlieren. Und ich würde auch sagen, ein Stopp des weiteren Moscheeausbaus, ja, wo all diese Dinge gelehrt werden, die uns eben bekämpfen, ja, oder in zu vielen Moscheen jedenfalls. Ja. Das brauchen wir. Und fünftens brauchen wir auch natürlich Gebet. Das muss vom Gebet unterstützt sein, in guter Weise, weil da haben wir mit Mächten zu tun, die uns übersteigen. Also da brauchen wir auch Gottes Hilfe.
Jetzt habe ich in dem Gespräch festgestellt, Sie benennen die Probleme und die Herausforderungen mit dem Islam, also nicht nur dem politischen Islam, knallhart. Macht man sich damit eigentlich Feinde, beziehungsweise bei so einer Haltung, steht Ihr Arbeitgeber, die katholische Kirche, da eigentlich auch hinter Ihnen oder wie wird das gesehen?
Also ich kann Ihnen sagen, dass ich die gesamte Kirche hinter mir habe oder hätte bis Mitte des letzten Jahrhunderts, ja, oder sagen wir mal bis vor 100 Jahren. Ja, also die Kirche hat über 1000 Jahre nichts anderes gelehrt, als was ich jetzt gesagt habe und war die Abwehrbastion gegen den Islam und hat auch die Gefahr ganz genau gesehen. Das war schon sehr früh. Johannes Damaskus hat die Gefahr erkannt, schon im 8. Jahrhundert. Ja. Thomas von Aquin hat ganz klare Worte zum Islam gesagt, also noch krasser, als ich jetzt das gesagt habe. Und das hat sich dann erst so nach der Aufklärung in der Moderne hat sich das abgeschwächt durch falsche theologische und falsche philosophische Prämissen und Richtungen, die sich da eingeschlichen haben. Und die müssen wir wieder sozusagen zurückkurbeln. Ja. Jetzt in der heutigen Kirche, wie sie real existiert, die letzten, sage ich mal, Jahrzehnte, gibt es trotzdem immer noch viele wissende, gute Leute, die sich mit der Materie auch wirklich befasst haben. Und die sind da ganz klar auf meiner Position, ja, auch wenn es jetzt nicht der Mainstream ist, beziehungsweise nicht alle sagen das, was sie wirklich denken, ja, weil viele Angst davor haben, nicht bloß jetzt vor den Muslimen, sondern von den eigenen Leuten, dass sie dann als rechts bezeichnet werden oder als intolerant und wie auch immer, ja. Mhm. Und wenn man mit den Leuten spricht, dann hört man zum größten Teil ganz andere Texte, bis zu den Bischöfen natürlich auch.
Der Islam führt seit 1400 Jahren einen heiligen Krieg gegen das Christentum, unter anderem wegen des unterschiedlichen Gottesbildes. Darüber sprach ich mit Stefan Ulrich, er ist Magister der katholischen Theologie mit Schwerpunkt Islamkritik. Wenn Sie dazu mehr wissen wollen, er hat auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Allah versus Abba. Herr Ulrich, vielen Dank für Ihre Ausführungen.
Gerne geschehen. Vielen Dank Ihnen.